Hallo. Einen angenehmen Tag. Für die Redaktion der Philosophischen Brocken begrüßt Ulrike Kadi. Anlässlich des Internationalen Frauentages bringen wir heute eine Stunde zum Thema Bisexualität.
Hallo. Einen angenehmen Tag. Für die Redaktion der Philosophischen Brocken begrüßt Ulrike Kadi. Anlässlich des Internationalen Frauentages bringen wir heute eine Stunde zum Thema Bisexualität.
Hallo. Einen angenehmen Tag. Für die Redaktion der Philosophischen Brocken begrüßt Ulrike Kadi. Anlässlich des Internationalen Frauentages bringen wir heute eine Stunde zum Thema Bisexualität.
Im Radio ist das Geschlecht einer Person in erster Linie eine Frage der Tonhöhe ihrer Stimme. Durch Veränderung der Samplerrate entstehen, so wie eben gehört, rasch und vergleichsweise unkompliziert Effekte an der Erscheinungsform des Geschlechts einer Sprecherin wie mir. Der soeben zu Ende gegangene Karneval bot auf einem anderen Feld reichlich Gelegenheit, für kurze Zeit ein anderes Geschlecht zu spielen. Laura Mulvey hat den Karneval unter Verweis auf Michael Bachtin als eine besondere Möglichkeit für kreative Versuche zur Subvertierung des Geschlechts dargestellt. Übrigens Artikel, Bücher oder Musik, die in dieser Sendung angesprochen werden, sind in der Sendungsbeschreibung auf audiothek.philo.at zu finden. Am Geschlecht eines Menschen lassen sich grundsätzlich zwei Features unterscheiden, nämlich als was fasst eine Person sich selber auf, mit welchem Geschlecht identifiziert sie sich und als zweites, mit Personen welchen Geschlechts bevorzugt sie die Person sexuelle Interaktionen. Anders ausgedrückt, welche Objektwahl trifft eine Person? Bisexualität ist ein psychoanalytischer Begriff, mit dem ein Shiften zwischen einer männlichen und einer weiblichen Position beschrieben wird, sowohl hinsichtlich der Identifikation als auch hinsichtlich der Objektwahl. Wir bringen im Folgenden mehrere Ausschnitte aus einem Vortrag über Bisexualität, den Bettina Schmitz 2002 am Institut für Wissenschaft und Kunst in Wien gehalten hat. Bettina Schmitz ist Lehrbeauftragte am Institut für Philosophie der Universität Würzburg, Vorstandsmitglied der IAPH, der Internationalen Assoziation von Philosophinnen. Sie hat in Würzburg den Chrysothemis-Arbeitskreis gegründet, einen Arbeitskreis für einen interdisziplinären feministischen Austausch. Zum Thema Bisexualität hat sie 1996 im Passagenverlag den Band Psychische Bisexualität und Geschlechterdifferenz – Weiblichkeit in der Psychoanalyse veröffentlicht. Sie beginnt im Folgenden mit einigen ein- und abgrenzenden Bemerkungen zur Psychoanalyse und ihrer Methode. Sie gibt ihre eigenen theoretischen Bezugspunkte an und landet sehr schnell bei einem äußerst anstößigen Satz Sigmund Freuds, nämlich Anatomie ist Schicksal.
Das Freudsche psychoanalytische System ist kein starres, sondern ein veränderliches, in dem aufgrund des notwendigen Erfahrungsbezugs die Möglichkeit besteht, Irrtümer des Meisters oder eigene zu korrigieren. Diese Auffassung der Psychoanalyse gibt etwa Ricoeurs vierstufiges Modell des psychoanalytischen Vorgehens wieder, das unterscheidet zwischen der narrativen Erfahrung der therapeutischen Behandlung, dem Interpretationsverfahren, das wäre die klinische Theorie, und der Theorie im strengeren Sinne Freuds Hexe-Meta-Theorie, bei Ricoeur auch theoretische Metasprache genannt. Als Hauptbezugspunkt meiner Überlegungen dienen Freuds Abhandlungen zur Sexualtheorie und seine Weiblichkeitsvorlesung. Seine Annahmen sind jedoch ohne die Fallgeschichten ohnehin nicht denkbar. Und zudem präsentiert sich Freud in ihnen, also in den Fallgeschichten, zwar als parteiischer Mann, aber auch als objektiver Beobachter, der seine eigenen Fehler zumindest dokumentiert. Das persönliche Unbehagen an der Psychoanalyse ist leider heute noch immer gerechtfertigt durch die Zählebigkeit patriarchaler Strukturen, sowohl innerhalb der Psychoanalyse als auch für eine erweiterte Betrachtungsweise. Die Frankfurter Psychoanalytikerin Ingrid Buchfeld beschreibt die Ausgangslage etwa 100 Jahre nach Begründung der Psychoanalyse wie folgt. Es sei noch immer nicht zu einer ethischen Kultur des Paares, der Sexualität und der Liebe gekommen, in der die Unvollständigkeit nicht wie bisher den Frauen zugeschoben werde. Die vorhandenen Konzepte zum eigenständigen Ort weiblichen Begehrens änderten an der grundsätzlich patriarchalen Struktur der Psychoanalyse wenig. Ihrer Meinung nach erfordert dies eine philosophisch-psychoanalytische Auseinandersetzung, die es vor allem mit der Frage der sexuellen Differenz bzw. der sexuellen Differenzen zu tun hat. Ich möchte nun einige Ergebnisse meiner Arbeit von 1996 rekapitulieren, insofern sie auch übereinstimmen mit gemeinsamen Überzeugungen, ansonsten reichlich heterogener feministischer Ansätze, seien sie von Juliette Mitchell, Judith Butler, Hertha Nagel, Julia Kristeva, Teresa de Lauretis oder Renate Schlesier, um nur eine kleine Auswahl zu nennen. Sie alle weisen die strikte Gleichung Anatomie ist Schicksal zurück und halten doch gleichzeitig daran fest, dass Schicksale, auch Triebschicksale, sich nicht völlig unabhängig vom Körper machen können oder auch nur, dass das wünschenswert sei. Es kommt mir fast vor wie eine Banalität, dies nochmals zu betonen. Weiß denn das mittlerweile nicht jede und jeder? Es bleiben genügend Gründe, es wieder aufzugreifen. Nicht zuletzt deshalb, weil dies eine theoretische und für die Psychoanalyse wie für weiterreichende feministische Ansätze weitgehend nutzlose Erkenntnis bleibt, solange sie nicht vertieft und wiederholt wird.
Jacques Lacan hat in seinem Seminar über die Angst, ganz entgegen seiner Tendenz, Freuds phallokratische Geschlechterordnung durch besonders provokative Formulierungen zu bestätigen, eine andere Deutung des Satzes »Anatomie ist Schicksal« versucht. Er schlägt hier vor, das Wort »Anatomie« in seinem ursprünglichen Wortsinn zu verstehen, nämlich als »Ana« gemäß und »Thomos« der Schnitt, »Anatomie« also als »Schnitt« gemäß. Die Angst vor dem Schnitt, die Angst vor dem Tod und nicht das Geschlecht wäre dieser Auslegung zufolge für den Menschen und sein Begehren konstitutiv. Bettina Schmitz erklärt aber hier weiter, was sich bei Freud mit diesem Satz verbindet.
Zunächst zur Geschlechterdifferenz als Spaltung in der Psychoanalyse. Bereits bei Freud finden sich Ansätze zu einer Lockerung des Bandes zwischen körperlichen Merkmalen und Geschlechtsidentität, obwohl gerade er den Satz »Anatomie ist Schicksal« für die Frage der Geschlechtlichkeit geprägt hat, der zum geflügelten Wort geworden, den Machismo zu rechtfertigen scheint und die feministische Absage an Freud begründet. Wir finden bei ihm auch die traditionelle Spaltung der Geschlechtscharaktere. Männer sind aktiv, Frauen passiv, Männer fallisch, Frauen kastriert, Männer vollständig, Frauen mangelhaft. Dabei hatten etwa seine Überlegungen zur Weiblichkeit durchaus vielversprechend begonnen. Freud schreibt nicht nur die Spaltung fort, sondern er differenziert zunächst durchaus im Sinne unterschiedlicher Ebenen geschlechtlicher Unterschiede. Er betont, dass zur Klärung dessen, was Weiblichkeit ist, drei Bereiche zu berücksichtigen sind, nämlich erstens der biologische, zweitens der psychologisch-soziologische und drittens der psychosexuelle. Bereich 2 und 3 meinen die Außen- und Innenperspektive von geschlechtlicher Identität, möglicherweise auch Gender zu nennen. Das biologische Geschlecht könnte als Sex bezeichnet werden. Der erste biologische Bereich ist für eine Untersuchung innerhalb der Psychoanalyse zumindest direkt irrelevant. Das eigentliche Arbeitsfeld der Psychoanalyse ist eben die Psyche und nicht die Physis. Die Psychoanalyse beschäftigt sich mit dem psychosexuellen Bereich, den sie als Wissenschaft überhaupt erst erarbeitet hat. Und nur auf diesem Feld kann Freud eine Klärung der Frage nach der Weiblichkeit suchen. dass er abschließend eingesteht, er habe für seine Frage keine Lösung gefunden und die bleibende Rätselhaftigkeit der Frau betont, dagegen ist nichts einzuwenden. Man mag es für wissenschaftliche Koketterie halten oder für eine durchaus realistische Selbsteinschätzung, die die aktuelle Debatte zur Weiblichkeit in der Psychoanalyse nur bestätigen kann. Bei dem Satz Anatomie ist Schicksal spielt jedoch Freuds eigene Differenzierung auf einmal keine Rolle mehr. Ich nenne das den Freudschen Kurzschluss. Plötzlich sind keinerlei Widerstände mehr zwischen der biologischen und der gesellschaftlichen Ebene eingebaut. Er unterläuft so seine vorherige differenzierte Darstellung. Nicht die allerkleinste aufklärerische Glühbirne wird zum Leuchten gebracht und die Erkenntnispotenziale der Psychoanalyse verpuffen. Wenn wir auch inhaltlich von Freud keine Lösung erwarten können, so hat er doch in systematischer Hinsicht den Weg gewiesen. Wie er bereits erkannte, ist das Interessanteste für die Debatte über Geschlechterdifferenz die phantasmatische Verarbeitungsleistung, die mit dieser zusammenhängende Aneignung des biologischen Geschlechts und der gesellschaftlichen Vorurteile über dieses Geschlecht auf der psychosexuellen Ebene. Auch das biologische Geschlecht darf nicht als ein absoluter Anfang verstanden werden, zumal es der Psyche ohnehin nur indirekt zugänglich ist. Nur in einer Hinsicht wäre die Aussage Anatomie ist Schicksal akzeptabel, nämlich insofern es bestimmte physische Vorgaben gibt, die zwar nichts determinieren, die aber auch nicht völlig ignoriert werden können oder sollen. Es handelt sich also um ein Schicksal, das wir zu weiten Teilen freigestalten. Auch wenn es immer einen Rahmen der Konvention gibt, so müssen wir also mit Freud selbst umformulieren. Weder Anatomie noch Gesellschaft sind Schicksal. Behauptungen wie diejenige vom gewachsenen Feld der Biologie, vielleicht sollten wir ihn auch Venushügel nennen, entsprechen einer anderen Tendenz in seinen Werken, nämlich derjenigen, das revolutionäre Potenzial der Psychoanalyse wieder zurückzunehmen und unvermittelt in gesellschaftlich akzeptablere Thesen umzubiegen. Es sind also bei Freud zwei gegenläufige Bewegungen zu konstatieren. Auf der einen Seite der Kurzschluss und die Spaltung. Auf der anderen Seite gibt es aber auch die Differenzierung und sogar einen inhaltlichen Ansatz, die Spaltung aufzuheben. Dieser geht von der Annahme der frühen Bisexualität des kleinen Mädchens aus. In der Kindheit ist nach Freud die in letzter Instanz anatomisch motivierte Spaltung der Geschlechter noch nicht so ausgeprägt. Sie scheint mit den primären und sekundären Geschlechtsorganen der Jugendlichen ganz natürlich zu wachsen. Das kleine Mädchen in seiner Aktivität ist fast ein kleiner Junge. Wir können uns mit Freud nur darüber wundern, wie es gelingt, eine Frau aus ihr zu machen. Das kleine Mädchen ist nichts als ein kleiner Junge, wird Lüßirigerei schließen. Ein Thema, das Freud an dieser Stelle bezeichnenderweise ausspart, ist die Weiblichkeit und die Frage danach, was aus dieser wird. Sowohl für diejenige des kleinen Mädchens, als auch für die äquivalente Feminilität des kleinen Jungen. Seine Argumentation führt wieder in die traditionelle Spaltung der Geschlechter, die letztlich nur ein Geschlecht kennt, nur eines kennen kann. Und er hinterfragt auch nicht wirklich, was mit der Aktivität passiert, die das Mädchen durchaus hatte und wieso es zentrales Charakteristikum ihrer Weiblichkeit sein soll, das traurige Schicksal, keinen Penis zu haben, ihr Kastriertsein akzeptieren zu müssen. Oder auch, wieso es für den Jungen nicht ebenso traurig ist, auch immer keinen Uterus, keine Vagina, keine Brüste zu haben.
Auch die Musik der heutigen Sendung nimmt das Thema Bisexualität auf ihre Weise auf. Eine hohe Männerstimme, eine tiefe Frauenstimme und die nicht zum Schweigen zu bringende Frage, wer liebt wen? Es singen The Tiger Lilies, Zara Leander und Lil Wally. Darüber hinaus bringen wir Musik für das Theremin, ein garantiert geschlechtsloses Instrument, falls Instrumente ein Geschlecht haben können. Das Theremin ist ein Instrument, das der Radiotechnologie verwandt ist. In einem elektromagnetischen Feld werden Tonereignisse durch Bewegung erzeugt. Die Aufnahmen stammen von einer CD, die Rob Schwimmer mit Uri Kane und Mark Feldman aufgenommen hat. Musik
Nun zum Konzept der psychischen Bisexualität. Freud macht es sich leicht, indem er die Bisexualität in den Bereich der Anatomie verweist. Könnten wir die beiden Annahmen, die systematische der Differenzierung verschiedener Bereiche und die inhaltliche über Bisexualität zusammenbringen, müsste ein sinnvoller Ansatz zur Geschlechterdifferenz möglich sein. Genau diesen Weg ist der französische Psychoanalytiker Christian David gegangen. Er arbeitete aus, was schon Freud die Bisexualität des kleinen Mädchens hätte sagen können. Die zumeist anatomische Eindeutigkeit kann auf unterschiedlichste Weise psychisch verarbeitet werden und die Geschlechtsidentität ist allererst herzustellen. Psychische Bisexualität entwickelt vor allem über eine Ausarbeitung von latentem und manifestem Ödipuskomplex besagt, dass die offene Bisexualität, auf die Freud durch die Aktivität des kleinen Mädchens hingewiesen wurde, mit der Zeit ausdifferenziert wird in eine manifeste und eine latente geschlechtliche Orientierung. Wenn auch diese latente Seite nicht ausgelebt wird, so ist sie uns doch im Sinne der Psychosexualität zugänglich. Ebenso wie wir uns über Fantasien Anteilen unseres Unbewussten annähern können, so kann die latente Geschlechtsidentität erfahrbar werden. Bei David finden wir die Unterscheidung zwischen physischer und psychischer Ebene wieder als diejenige zwischen corps constaté, biologisches, empirisch feststellbares, konstatierbares Geschlecht und corps construit, konstruiertes Geschlecht, Geschlechtsidentität mit einem Akzent auf der Psychosexualität. David lehnt jegliche biologische Determiniertheit des corps construit ab, ohne eine völlige Unabhängigkeit von dem, was er biologisches Geschlecht nennt, zu behaupten. Körperliche Vorgaben sind für ihn ein Faktor unter anderem, deren Verarbeitung zur Geschlechtsidentität führt. Der corps construit ist ein Projekt, eine Entwicklung niemals abgeschlossen. In seiner Kritik an Freud geht David so weit zu behaupten, Freud leugne die Geschlechterdifferenz als Differenz überhaupt, wenn er vom Feld der Biologie spricht. Demgegenüber setzt David die psychische Bisexualität als einen Vektor erotischer Natur, Vecteur de nature érotique, der eine grundlegende bisexualisierende Bewegung meint, die gerade nicht biologischer Natur ist. Die Geschlechterdifferenz wird immer zugleich mit ihrer Vermittlung besetzt. Ihr entspricht der konstruierte Körper. David schreibt, ich zitiere, anders gesagt, die Tatsache, dass das geschlechtliche Individuum in sich die Komplementarität des anderen Geschlechts in einer künstlichen Form trägt, unterdrückt keineswegs die der Sexuation inhärente Differenz. Bei David ist ein Argumentationsstrang zu verfolgen, der über die Bewegtheit des bisexuellen Vektors die zwei Geschlechter, von denen wir auszugehen gewohnt sind, in eine Vielheit von Differenzen auflöst. Er ist soweit damit nicht vom Flexschen Begriff der Polysexualität entfernt. Einen Schritt vielleicht, den er nicht geht oder auch nicht gehen muss. Manchmal hat es den Anschein, als müsste überhaupt erst begriffen werden, dass die Menschen zumindest von ihrem Potenzial her keine Naturwesen, sondern Kulturwesen sind. Eine Argumentation mit der Natur in Sachen Geschlechterdifferenz, so etwa Hertha Nagel in ihrem Buch Feministische Philosophie, habe innerhalb patriarchaler Strukturen immer das Ziel, die Frau im Namen der Natur zu unterdrücken. Für Nagel fällt die Gestaltung der Geschlechterverhältnisse in den Bereich moralischer Freiheit. Oder psychischer Freiheit wäre für das heutige Thema anzufügen. Es gilt zu fragen, wieso wir uns diese Freiheit noch immer häufig nicht nehmen. In meinem Buch zur psychischen Bisexualität habe ich gezeigt, dass dieses Konzept zwar ein Fund ist, jedoch alleine nicht wirklich weiterhilft. Es muss nicht nur praktisch umgesetzt werden, sondern die Probleme, die sich infolge dieses Versuchs der Verwirklichung stellen, müssen auch theoretisch begleitet werden. Wenn David von einem Vektor erotischer Natur spricht, ist dies bereits als ein Hinweis darauf zu verstehen, dass es sich mit der psychischen Bisexualität um ein dynamisches Konzept handelt, das sich nur in Beziehungen entfalten kann. Zu diesem Zweck sind zwei stärker beziehungsorientierte psychoanalytische Konzepte wichtig. Einmal die Ausgestaltung des Ödipus-Komplexes beim Kind und dann die Übertragungsbeziehung innerhalb der analytischen Therapie. Immerhin ist die Psychoanalyse ja aus der Beziehung von Therapeut und Patientin entstanden. Wenn wir die Beziehung von Eltern und Kind als die Urform der Liebe annehmen, dann handelt es sich bei der analytischen Beziehung um eine Hilfsform. Zweifelsohne ist der Ödipus-Komplex ein für die bürgerlich-abendländische Gesellschaft typisches Motiv. Bei aller damit verbundenen Einseitigkeit hat dies jedoch den Vorteil, dass die meisten von uns in diesem Kulturkreis in Familien aufgewachsen sind, die dieses Konzept sicher nicht perfekt verwirklichen, aber doch von ihm geprägt sind. Die Klärung der relativen Unabhängigkeit des Psychischen vom Biologischen reicht noch nicht aus, um zu zeigen, wie sich im Psychischen beide Geschlechter herstellen und repräsentieren, wenn auch nicht gleichermaßen ausgeprägt oder nicht immer gleichermaßen ausgeprägt. Die Geschlechtlichkeit im psychischen Sinne, die Geschlechtsidentität, bildet sich in der unterschiedlichen Beziehung zu Mutter und Vater, und man geht davon aus, dass im Normalfall nach einigermaßen überstandenen Ödipus der Junge so werden will wie der Vater und das Mädchen so wie die Mutter. Diese identifikatorische Einstellung wird möglich über das Begehren des andersgeschlechtlichen Elternteils und umgekehrt, wobei sich gleichzeitig die Inzestschranke etabliert. Bei aller Kritik, die man daran üben kann, macht der psychoanalytische Ödipus zumindest eines deutlich. Auch die sogenannte normale Sexualität gibt es nicht von Natur aus, sondern sie entsteht in Entwicklungskrisen, die keinen eindeutig determinierten Ausgang haben. Eine in der feministischen Theorie viel diskutierte Asymmetrie zwischen den Geschlechtern rührt daher, dass die Mutter für Jungen wie Mädchen herkömmlicherweise die primäre Bezugsperson war und ist und immer häufiger sogar die einzig präsente. Daraus können einige unterschiedliche Verhaltensmuster von Männern und Frauen verständlicher werden.
Bettina Schmitz untersucht in dem folgenden Ausschnitt die Konsequenzen ihrer Überlegungen für die Praxis anhand zweier Fälle aus der psychoanalytischen Literatur, nämlich Dora von Sigmund Freud und Paula von Johannes Kremerius. Sie beginnt mit einigen grundsätzlichen Überlegungen zur Übertragung.
Voraussetzung für die Therapie ist, dass eine emotionale Verbindung zustande kommt. Mit anderen Worten, Therapeutin und Patientin müssen zusammenpassen. Diese Seite der therapeutischen Beziehung wird mit dem Begriff Übertragung gekennzeichnet. Zunächst wurde sie in der Frühzeit der Psychoanalyse als das Phänomen der Übertragungsliebe offenkundig. Die Patientinnen haben sich in den Analytiker verliebt. Dass dies durchaus auch umgekehrt der Fall war, eine Übertragung auch von Seiten des Analytikers ins Spiel kam, wollten die Gründerväter weniger gerne wahrhaben. Und es kam und kommt immer noch zu, wenn ich es mal harmlos ausdrücke, Pannen in der Analyse, wenn die Übertragung nicht nach den Regeln der analytischen Kunst bearbeitet, sondern stattdessen ausagiert wird und der Analytiker oder die Analytikerin ihre eigenen Übertragungsgefühle nicht unter Kontrolle halten. Es ist durchaus wichtig für die Entwicklung von Patient oder Patientin in der Analyse, dass das Gegenüber für eine Weile die Rolle einer geliebten oder auch verhassten Person übernimmt. Aber es muss doch entweder bei dieser Rolle bleiben oder die analytische Beziehung muss ein Ende haben, wenn eine wirklich persönliche Beziehung daraus werden soll. Im Vergleich zu Freuds Vorstellung vom Analytiker als neutralem Spiegel und ersten vorsichtigen Versuchen, eine Gegenübertragung anzunehmen, ist die Theorie von Übertragung und Gegenübertragung mittlerweile weiterentwickelt worden. Man kann sich vorstellen, dass es hierbei durchaus auch auf die Geschlechterdifferenz ankommt, etwa ob der Patient eine Mutter- oder Vaterübertragung braucht. Auch Freud spricht davon, dass er die Rolle des Vaters einnehmen musste. Mit einer mütterlichen Rolle hatte er hingegen große Probleme. Bekanntlich hatte Freud Schwierigkeiten, eine weibliche Position und sei es nur für die Zeit der Analyse zu übernehmen. Im Einzelnen kann ich das hier leider nicht darstellen. Im Bisexualitätsbuch habe ich mich mit Freuds Dora-Fall auseinandergesetzt. Es gelingt Freud hier nicht, Und man muss ihm zugutehalten, dass er das zumindest offenlegt, Dora in einer Mutterrolle entgegenzukommen oder ihr zu helfen, sich mit der quasi als Putzfrau abgewerteten Mutter auseinanderzusetzen. Es gelingt ihm auch nicht, ihr eine weibliche Rolle jenseits traditioneller Anforderungen zu ermöglichen. Überhaupt fällt auf, dass Mütter in Freuds Fallgeschichten in doppelter Hinsicht eine geringe Rolle spielen. Erstens kommen sie sowieso kaum vor und zweitens eher in der Rolle von niederen Hausangestellten. Kein Wunder, dass sich manche Töchter, man muss sich eigentlich wundern, dass es nicht noch mehr sind, sich damit nicht identifizieren wollen. Dieser Aspekt der Geschlechterdifferenz war ganz offensichtlich ein Problem, mit dem Freud sich nicht konfrontieren wollte oder konnte. Meiner Einschätzung zufolge, also ich fasse jetzt nur das Ergebnis zusammen, besteht das Problem, das Dora hatte, darin, einerseits mit Männern verbunden bleiben zu wollen, andererseits aber dazu nicht zur totalen Selbstaufgabe bereit zu sein. Die Bereitschaft, die eigene Freiheit einzuschränken, gehört zweifelsohne für die beiden Seiten einer jeden Beziehung dazu. Da Freud jedoch diese Einschränkung ganz konventionell einseitig der Frau, das heißt in diesem Fall Dora, abverlangte, nimmt es nicht Wunder, dass die Analyse scheitern musste.
Tattooed with dance the tango in a melancholy way. Bearded ladies, muscle men, freaks entering the affray. Crowds coming from the suburbs to observe the perverse. Jimmy the pickpocket, he's on the loose. Mind out and watch your purse. Frankie the brain damaged boxer, he's only got left a year. The local bums take him for a round, and for his blood they cheer. Prostitutes do good business, they'll drop you for a day's rent. And if it's a boy that you're after, they're over behind the tent. It's better than being a gangster. It's better than being a slob. Skinhead, Siamese twins, midgets. They are shot the best they can. The gypsy fortune teller. Sinos, we're all damned. And it's a sideshow attraction. We do our best to please. It's a sideshow attraction, death, decay, and disease. Roll up, 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 roll up.